Ich habe so etwas noch nie gemacht, sagte er.
Ich auch nicht.
Schade eigentlich. Sie sahen sich an. Mir kommt es vor, als wäre Michael ihnen allen davongerannt, sagte er. Mir selbst zuerst, so, als hätte ich schon lange nicht mehr auf ihn geachtet und am Ende vergessen, dass er überhaupt noch existierte. Du hast ihn mir wiedergebracht, wie die gestohlene Zeit.
So ähnlich kommt es mir auch vor, sagte sie. Ich habe einmal in einer Stadt am Meer gewohnt, am Kopf einer Treppe in den Himmel, und ich habe immer gedacht, ich hätte mich dort zurückgelassen, ohne mich gelebt, ohne Halt, ohne Grund. Jetzt bin ich auf einmal wieder da, aber ich weiß nicht, was ich hier mit mir anfangen soll.
Wieder sahen sie sich an. Sie begann, das Präambel aufzusagen, das ihr Vater sie gelehrt hatte und das seither mit ihr durchs Leben gezogen war.
Ich leb und weiß nicht, wie lang ich stirb und weiß nicht wann. Ich fahr und weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin.
Er nahm sie in die Arme, wie sie es vorhin auf der Straße bei ihm getan hatte. »Ich kenne das, was du meinst«, sagte er an ihrem Ohr. »Manchmal bin ich vor Heimweh krank, aber ich weiß nicht mehr, wohin ich heimkehren will. Ich erinnere mich nicht. Am Ende weiß ich nicht einmal mehr, wer mir die Frage gestellt hat und wer auf eine Antwort wartet.« Als sie sich liebten, war ihr kurz nach Weinen, aber sie weinte nicht. Danach aßen sie Dauerwurst, tranken Wein und er rauchte seine Zigaretten nur zur Hälfte und schob die andere Hälfte in die Schachtel zurück, damit sie bis zum Morgen reichten.
»Du rauchst nicht?«
»Nein, ich habe zu viel Feuer gesehen.«
»Ich auch. Ein Land, das verkohlt ist und sich nicht davon erholt. Ich glaube, deshalb rauche ich.« Sie tasteten einer nach des anderen Hand. Der Morgen kam zu schnell, weil es noch nicht ganz Herbst war. So war W., hatte für alles eine vollkommen schlüssige, kausallogische Erklärung. Wenn man sich an die Kausallogik hält, braucht man nicht, um Dinge zu weinen, die es nicht wert sind, pflegte er zu sagen.
»Ich halte mich nicht an die Kausallogik«, sagte sie zu Michael und weinte. Er war es wert.
Der Morgen, der schnell kam, weil es noch nicht Herbst war, war nicht mehr warm. Er war grau. Sie fror.
»Ich bin eine Schildkröte«, sagte er. »Das sieht nur keiner. Ich kenne keine Antwort auf die Frage, warum.«
»Ich seh's.«
Sie küsste ihn auf die Lippen, die für eine Schildkröte zu weich waren. Schildkröten sahen aus, als könnten sie mit den Lippen Nüsse knacken.
»Das hier darf nicht wieder passieren«, sagte sie. »Nur dieses eine Mal. Ich habe einen kranken Mann.«
»Ich habe eine kranke Frau.«
Seine Stimme klang so verzweifelt, wie sie sich fühlte. »Er heißt W. Er hat mich gerettet.«
»Sie rettet mich Tag für Tag. Sie ist Schauspielerin, aber sie ist echter als ich.«
Ihr Schweigen war Ratlosigkeit.
»Wenn ich dich wieder verliere, verliere ich auch mich«, sagte er. »Auch Michael.« Sie überlegte. Natürlich hatten sie etliche gemeinsame Bekannte, was die Sache nicht leichter machte, und natürlich waren sie beide keine Menschen, die zur Heimlichtuerei taugten. Er würde aber Michael brauchen, um den Stürmen gewachsen zu sein, die ihm entgegenschlagen würden, wenn sein Buch erschien. Und wenn das nächste Buch erschien. Wenn die Welt, für die er sich inszeniert hatte, von ihm erbarmungslos verlangte, dass er nächtelang auf Eiern tanzte.
»Ich hebe Michael für dich auf«, sagte sie. »Du weißt dann, er ist bei mir, nicht aus der Welt.«
»Ja, das weiß ich«, sagte er. »Aber wenn ich dich nicht wiedersehe«,
sie unterbrach ihn, »wir können uns schreiben
und seitenlang alles erzählen. Wenn dein Buch erscheint, schick mir ein signiertes Exemplar für meinen kleinen Sohn und ich schreibe dir eine Antwort.«
»Du hast ein Kind?«
Sie nickte.
»Wie heißt dein Sohn und wie alt ist er?«
»Andruscha, 10 Jahre alt.«
»Andruscha«, wiederholte er, »das gefällt mir sehr.
Für mich ist es, als wenn es dein Name wäre. Darf ich dich so nennen? Andi? Die andere, sagte sie, und ihr gefiel es auch. Du bist anders als die anderen, sagte er. Ich werde Andi für dich aufheben.